Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Dass auch Politiker Menschen sind, das ist ja eigentlich ein ziemlich banaler Satz, aber vielleicht muss man trotzdem immer wieder mal dran erinnern. Angesichts einer politischen Debatte, die zunehmend vergiftet erscheint und angesichts auch eines Tonfalls im Parlament, der ziemlich rau geworden ist, bis hin zu Morddrohungen und Vergewaltigungsfantasien, die kommen dann außerhalb des Parlaments, aber trotzdem, es ist rau. Was das mit Menschen macht, darüber haben Peter Dausend und Horand Knaub mit vielen, vielen Abgeordneten gesprochen und sie haben ein Buch darüber geschrieben. Alleiner kannst du gar nicht sein, heißt das Buch. Und ich habe mit beiden gesprochen. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Eine zentrale Erkenntnis in Ihrem Buch lautet ja, dass die Frauen im Bundestag diese vergiftete Atmosphäre ganz besonders heftig zu spüren bekommen. Sie zitieren da zum Beispiel die Grüne Claudia Roth mit dem Satz: Die Männer wollen sich zurückholen, was ihnen nicht gehört. Können Sie das erklären? Was meint die damit?
Ja, sie meint die Macht, sie meint die Dominanz, die Vorherrschaft. Sie müssen sich anschauen, der Bundestag hat jetzt eine Zusammensetzung, das sind gerade mal noch 30,2% Frauen vertreten. Ja? In der letzten Legislatur waren es 38%. Also der Anteil der Frauen im Bundestag ist signifikant zurückgegangen. Und das hat die Atmosphäre im Bundestag grundlegend verändert.
Wie?
Die Männerdominanz spielt eine Rolle. Beispielsweise, sobald eine Frau ans Mikrofon tritt im Bundestag, also im Plenum oder auch in ihrer eigenen Arbeitsgruppe in der Fraktion oder bei einer Fraktionssitzung, so sagen uns alle Frauen durch alle Parteien hindurch, wird es lauter. Die Männer fangen an zu tuscheln, drehen sich um, reden miteinander oder schauen auf ihr Handy, zeigen demonstratives Desinteresse. Das ist ein Beispiel.
Das gilt übrigens auch für die Regierungsbank. Nicht die Minister, aber die Staatssekretäre, die männlichen, die auf der Regierungsbank sitzen, auch die verfallen ins Zwiegespräch, in Dialoge, sobald eine Frau am Mikrofon im Plenum spricht.
Die hätten eigentlich nach 15 Jahren Kanzlerin lernen müssen, dass Macht nicht mehr männlich sein muss, oder?
Naja, aber das hat den Blick, glaube ich, so ein bisschen verstellt. Also, dass wir eine Kanzlerin haben, hat den Blick verstellt dahingehend, dass wir gar nicht hingeguckt haben, wie frauenleer sozusagen die Politik doch geworden ist. Wir hatten ja die Situation, dass wir nicht nur eine Kanzlerin hatten, sondern auch jetzt noch eine CDU-Vorsitzende. Wir hatten Ursula von der Leyen jetzt als Kommissionspräsidentin. Aber dahinter hat sich auf der mittleren Ebene hat sich das Parlament einfach von Frauen zunehmend entleert. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass diese Grundstimmung sich verändert hat. Und für viele war ja auch immer Frau Merkel sozusagen dann die Ausrede. Wenn eine Frau sich beschwert hat über irgendwas, das hieß es, erzählten uns viele Frauen, dann hieß es immer, was wollt ihr denn eigentlich? Wir haben doch eine Kanzlerin. Also wir sind doch so modern wie nie.
Vor allem in der Union.
Vor allen Dingen in der Union kam das, ist richtig.
Sie machen das mit einem historischen Vergleich sehr deutlich. Und zwar schildern Sie von Waltraud Schoppe die Premierenrede 1983. Da beklagt sie den Sexismus im Bundestag. Die fordert, dass die Vergewaltigung in der Ehe endlich unter Strafe zu stellen sei. Das hat dann nochmal bis 1997 gedauert. Und die Männer im Bundestag, die johlen. Die klopfen sich auf die Schenkel voll Lachen. Und Sie behaupten jetzt in Ihrem Buch, dieses pubertäre Johlen und Schenkelklopfen, das sei heute wieder zurückgekehrt.
Na, wir behaupten es ja nicht nur, es ist ja wirklich passiert. Also es gibt ein Beispiel, da ging es um die Ferkelkastration. Das war das Debattenthema an diesem Tag und da stellten sich gleich zwei Abgeordnete der AfD hin und haben gesagt, was wollt ihr eigentlich? Was soll ich jetzt eigentlich sagen zu diesem Thema? Bei mir ist ja alles in Ordnung. Ja? Und einer von denen hat dann auch noch so demonstrativ unter die Gürtellinie gezeigt. Das hat, die Frauen haben sich da entsetzt abgedreht und es gab halt die AfD-Fraktion, total männerdominiert. Und da war dieses Bild, das man aus den 80er Jahren, frühen 80er Jahren kannte, war dann plötzlich wieder da. Und das ist ein Beispiel dafür, das gab es aber öfter, das gab es auch bei anderen Debatten. Es ist wahrscheinlich nicht mehr in dieser Häufigkeit wie in den 80er Jahren, aber man hätte gedacht, das ist überwunden. Das sind Bilder, die der Vergangenheit angehören, die jetzt haben wir nicht mehr, aber jetzt ist es wieder da.
Auch wie Frauen sich kleiden, wenn eine Frau mit einer Lederjacke ins Parlament kommt, wird das kommentiert. Also das ist richtig regressiv, was da stattfindet.
Was haben Ihnen die Frauen im Bundestag erzählt, wie sie damit umgehen? Also es gibt ja einmal die Strategie Merkel, quasi alle Weiblichkeit ablegen und einfach in tausendfachen Hosenanzügen auftreten oder auch quasi trotzig zurückschlagen. Das wäre wieder Claudia Roth. Nicht leise werden.
Ja, so ist es ja auch. Also es gibt beides. Es gibt ein Verschrecktsein auf der einen Seite. Es gibt aber auch, dass eine CDU-Frau beispielsweise, eine, würde man altmodisch sagen, eine Grande Dame, ja, die sagt, ich bin jetzt auch Feministin im Bundestag in einer Rede. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Die Frauen im Bundestag reagieren sehr unterschiedlich. Manche ziehen sich auch ein bisschen eingeschüchtert bisschen zurück. Manche geben vollkommen Kontra und manche auf eine sozusagen elegantere Art und Weise entdecken Sachen an sich, die sie vorher gar nicht so gewusst haben, was ja eigentlich auch interessant ist.
Hat auch was mit der Schlagfertigkeit der jeweiligen Person, der jeweiligen Frau zu tun. Den einen, die haben, tragen einfach das Herz auf der Zunge. Claudia Roth gehört dazu, Agnes Marie Strack-Zimmermann.
Das war die mit der Lederjacke, ne?
Das war genau, die Lederjacke. Ja, genau. Da gibt es ja eine sehr schöne, da gibt's eine sehr schöne Anekdote. Also als diese Lederjacke anhatte, dann rief jemand von der AfD rüber, ja, Frau Strack-Zimmermann, wo haben Sie denn heute die Peitsche, wenn Sie schon in Leder kommen? Und da dreht sich Frau Strack-Zimmermann rum zu dem AfDler und sagt irgendwie, Herr Kollege, haben Sie einen Notstand zu Hause? Also diese Chuzpe so zurückzuschlagen, hat ja nicht jede Frau und hat auch nicht jeder Mann natürlich.
Zwei Dinge fallen mir da auf. Das eine ist, dass Sie in Ihrem Buch ganz fantastische Szenen der Solidarität der Frauen untereinander beschreiben und ich mich frage, wo bleibt denn die Solidarität der Männer? Müssten die nicht als erstes aufstehen? Und das Zweite, Sie haben jetzt mehrfach die AfD angesprochen, dass Sie trotzdem in Ihrem Buch auch sehr klar machen, dieser maskuline Rollback, nenne ich das mal, ist gar nicht unbedingt eine Frage der AfD.
Na, die Männer müssen sich nicht unterhaken. Die sind ja nach wie vor in der Anzahl dominant und auch was das Klima angeht, sehr dominant.
Ich meinte, die müssten sich eigentlich solidarisch mit den Frauen erklären und nicht nur die Frauen untereinander.
Ja, den Männern fehlt in der Tat gelegentlich und das mehr als früher die Sensibilität für solche Momente. Da ist was verloren gegangen auf der Strecke.
Aber es hat sich schon verändert mit der AfD prinzipiell. Die Stimmung im Bundestag hat sich natürlich verändert durch den Einzug der AfD. Das ist etwas, was wir haben ja mit vielen Männern und Frauen gesprochen, vielen Abgeordneten und auch Leuten, die ganz lange schon im Bundestag sind. Und wenn man fragt, was ist eigentlich die größte Veränderung in dieser Phase, das sagt die AfD. Also der Einzug der AfD hat die Grundstimmung im Bundestag grundlegend verändert. Mit der AfD ist der alte Sexismus wieder reingekehrt und es ist sogar Hass in den Bundestag gekommen.
Und diese Art zu diskutieren weckt natürlich ein Echo, das dann von außen wieder zurückkommt. Und da sind wir dann bei Morddrohungen gegen Abgeordnete, krasseste Vergewaltigungsfantasien gegenüber Frauen im Bundestag. Und da sprechen Sie auch mit den Menschen, wie gehen die damit um? Wie kommen die damit klar und wie gehen die abends über die dunkle Straße nach Hause, wenn sie tagsüber lauter Morddrohungen bekommen haben? Was macht das mit den Menschen?
Sehr unterschiedlich. Die einen härten sich ab, pansern sich ab, aber jemand wie Claudia Roth, die dann abends nach Hause geht, über die Straße geht und spürt oder hört, dass hinter ihr mehrere Männer gehen, die fragt sich dann schon, sind das die, die mir letzte Woche Morddrohungen haben zukommen lassen und wie komme ich jetzt möglichst schnell aus dieser Situation raus? Also in solchen extremen Fällen, Claudia Roth ist so ein Beispiel, oder Karamba Diaby, SPD-Abgeordneter aus Halle, dem ins Büro reingeschossen wurde. Er war nicht drin, das Büro stand leer, aber natürlich nimmt man das mit und schüttelt das nicht einfach ab und holt die Polizei und sagt, gut ist, sondern du weißt als Abgeordneter, du bist unter Beobachtung, dich hat jemand auf dem Kieker, du kriegst die Morddrohung teilweise sehr dezidiert. Man kann sich ein Stück weit panzern dagegen, aber ganz abschütteln kann man es nicht.
Und was auch passiert, was auch ein Riesenproblem ist, ist ja nicht nur bei den Abgeordneten so, auch wenn bei Nachwuchsorganisationen, die werden ja auch oft angegiftet. Also es gibt auch ein Beispiel von den Grünen, wo eine junge Frau, die halt in die Führungsetage der grünen Jugend irgendwie aufgestiegen ist, die hält eine Bewerbungsrede, spricht da von Feminismus, einen neuen Feminismus, den man braucht und bekommt dann ganz böse Mails geschickt mit sexueller Gewaltandrohung und so weiter. Und wenn sie das bekommt und liest, fragt sie sich, kann ich das überhaupt machen? Halte ich das aus oder ist die Politik viel zu hart für mich? Also es ist ganz gefährlich, dass halt viele junge Leute, vor allen Dingen junge Frauen, dann vielleicht vor diesem Schritt hin weiterzugehen in der Politik, wir brauchen natürlich in der Politik gute Leute, eine Kehrtwende machen und sagen, das mache ich nicht mehr mit. Ich setze mich dem auf Dauer nicht aus und gehen erst gar nicht dahin. Und das ist natürlich, was Qualität des Nachwuchses dann betrifft, auch ein Problem.
Peter Tausend und Horat Knaup sind zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Die beiden haben ein Buch geschrieben über die Menschen im Parlament, wie die ticken und wie der immer schärfere Tonfall im Land, was der mit denen macht. Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst, so heißt das Buch. Ja, und dieser Titel Alleiner kannst du gar nicht sein, das ist ein Zitat von Sören Barthol, SPD. Der spricht ja über die Einsamkeit, die er fühlt, persönlich, aber auch in der politischen Entscheidung. Was meint er?
Also ganz konkret meint er seine persönliche Entscheidung bei einer für die ganze Republik zentralen Abstimmung. Damals ging es um den Balkankonflikt und Rot-Grün hatte eine Mehrheit, aber keine komfortable Mehrheit. Und Gerhard Schröder, der damalige Kanzler, hat seine Fraktion ja immer auch ein bisschen damit gezwungen und auf Linie gebracht, indem er gesagt hat, wenn ihr nicht mitstimmt, dann ist die Regierung in Gefahr, dann ist unser Projekt in Gefahr. Und immer wieder, gerade für Grüne und SPD-Abgeordnete, die ganz heikle und schwierige Frage, kann ich einem Kriegseintritt, kann ich einer deutschen Beteiligung zustimmen? Und wenn ich nicht zustimme, wie mir eigentlich das mein Gewissen einsagt, vorsagt und wie es auch im Grundgesetz verankert ist, stürzt dann damit und unter anderem mit meiner nicht gegebenen Zustimmung die Regierung. Und dieser Konflikt, den hat Sören Barthold damals in diesen Satz gepackt. Aber er war längst nicht der Einzige.
Diese Einsamkeit der politischen Entscheidung, die spiegelt sich ja immer wieder. Und Sie haben ein ganzes Kapitel über die sogenannten Abweichler, die wirklich verdammt einsam sein können in der Politik. Abweichler, die zu ihrem Gewissen eben stehen, die nicht Kompromisse eingehen, die sie für faule Kompromisse halten, die eigentlich strahlende Helden dieser politischen Story sein müssten, die aber in der Regel abgestraft werden.
Ja, das kann passieren. Das kann passieren, dass man dann innerhalb der Fraktion nicht aufsteigt, wenn man zu oft gegen die eigene Fraktion stimmt. Vor allen Dingen, was Horvath gerade beschrieben hat, in Situationen, die halt ganz, ganz zentral wichtig sind. Dann gibt es Drohungen nach dem Motto, hier in der Fraktion wirst du nichts, wenn du jetzt nicht mit dir und der Stimme in die Richtung gehst. Es gibt aber auch Drohungen nach dem Motto, du wirst bei der nächsten Bundestagswahl gar nicht mehr aufgestellt. Das ist dann weniger wirkungsvoll, weil da lassen sich Kreisverbände nicht gern was reinreden von der Bundesspitze. Es gibt aber nicht nur Leute, die jetzt immer nur ihrem reinen Gewissen folgen wollen, sondern es gibt auch Abweichler aus taktischen Gründen. Also wenn jetzt eine Bundestagswahl wieder ansteht und es geht darum, dass man wieder aufgestellt werden will, dann verhält man sich manchmal auch so, wie es in der eigenen Parteibasis bei den Leuten, die einen aufzustellen haben, gut ankommt. Das ist dann nicht das Gewissen, das einen treibt, um abzuweichen von der Fraktionsmehrheit, sondern es ist die eigene Karriereoption. Und das kommt in der Fraktion natürlich gar nicht gut an.
Das war eigentlich der Ausgangspunkt auch unseres Buches, die Spannungsfelder mal auszuleuchten und wirklich auszuleuchten, auch ein bisschen hintergründiger, in denen sich die Abgeordneten befinden. Also jeder weiß, ich bin eigentlich nur meinem Gewissen verpflichtet. Wenn ich aber Projekte, Themen, politische Dinge durchsetzen will, dann brauche ich immer Mehrheiten. Das schaffe ich nur in einer geeinten Fraktion oder heute in geeinten Fraktionen, weil wir Koalitionen haben. Und diesen Spagat, auch wie gerade beschrieben, zwischen Wahlkreis, Ambitionen und Erwartungen der eigenen Basis, ganz andere Erwartungen der Fraktion in Berlin, diesen Spagat permanent einigermaßen hinzukriegen, das ist eine der großen Herausforderungen.
Diese Zwänge, die zeichnen Sie an auffallend vielen SPD-Biografien. Ist dieses Abstrafen von Abweichlern eine typische sozialdemokratische Sache oder geht das quer durch die Fraktion?
Nein, das gibt es auch in anderen Fraktionen. In der Unionsfraktion funktioniert das auch. Wir haben den Abgeordneten Wilsch als Beispiel zitiert, der in der Europafrage davon überzeugt war, dass die Griechenland-Bonds ein Fehler sind. Und der war eigentlich auf dem Weg nach oben und dieser Weg wurde abrupt gekappt. Und er ist heute ein aufrechter Hinterbänkler, ohne das jetzt negativ zu belegen. Es ist in der Tat auch so, dass Grüne zu Zeiten ihrer Regierungsbeteiligung und Sozialdemokraten die Konflikte, ja, wie soll ich sagen, also insbesondere diese Kriegseinsätze, die Militarisierung, Rüstungsexporte, da sind sozialdemokratische und grüne Abgeordnete gelegentlich in anderen Zwängen nochmal als Konservative.
Ja, weil Fragen anstanden, das stand ja sehr oft in dieser Zeit auch Fragen an, die gegen das eigene Selbstverständnis stehen. Von daher in dieser Situation waren, glaube ich, Rot-Grün sehr oft gestellt. Und in einer großen Koalition, die wir ja jetzt haben, ist es ja sowieso so, das sind ja nicht zwingend immer alles Gewissensfragen, aber da geht man natürlich auch in politische Sachfragen hinein, wo man Kompromisse finden muss, wo man sich weit von dem entfernt, was das eigene Selbstverständnis eigentlich ausmacht.
Das ist jetzt die Frage nach der politischen Einsamkeit gewesen, die vielleicht die Debatte bestimmt. In Ihrem Buch wird aber auch sehr deutlich, dass Bundestagsabgeordnete sehr häufig auch menschlich tatsächlich wirklich richtig einsam sind. Das ist dann dieser Tag, turbulent mit vielen Menschen umgeben und danach wartet das leere Berliner Apartment, die Familie ist weit, weit weg. Was haben Ihnen da die Abgeordneten erzählt? Wie gehen die damit um? Wie kommen die damit klar? Wenn die Alkoholiker
Alkohol ist eine Methode zu kompensieren, gibt es aber bei Journalisten und in anderen Berufen ganz genauso. Aber Sie haben es richtig beschrieben, die Hälfte des Jahres, 22/23 Sitzungswoche, verbringen die Abgeordneten in Berlin, sind getrennt von ihrem eigentlichen sozialen Umfeld. Und in Berlin unter den Abgeordneten gibt es eigentlich einen permanenten Wettbewerb. Und selbst wenn Sie als Freunde oder als gute Bekannte in den Bundestag hineinkommen, irgendwann kämpfen Sie, ringen Sie, rangeln Sie um den gleichen Posten, Ausschuss, Vorsitz, Berichterstatter beim Sachthema, stellvertretender Fraktionsvorsitz, Staatssekretärsposten schließlich. Irgendwann stoßen Sie aufeinander und die allerwenigsten kriegen das konfliktfrei hin und die wenigsten Freundschaften bleiben bestehen.
Also Freundschaften in der Politik können nicht funktionieren? Sind immer strategisch?
Nein, es bleibt aber die Ausnahme. Je höher Sie sich bewegen und je höher Sie kommen in der Politik, desto weniger Positionen sind zu vergeben. Es verjüngt sich einfach wie bei jedem Anstieg und bei jedem Gipfel.
Ja, wenn wir ganz aktuell haben wir ja Beispiel. Ich meine, Laschet, Röttgen, die sind damals gemeinsam in den Bundestag eingezogen, kämpfen heute gegeneinander um den CDU-Vorsitz, waren auch schon mal Kontrahenten, als es um den CDU-Vorsitz und die Kandidatur für Ministerpräsidentenposten in NRW gab. Diese Freundschaft ist schon lang zerbrochen. Und es gibt viele Beispiele für zerbrochene Freundschaften. Es gibt aber auch Beispiele für Freundschaften, die gehalten haben. Aber das sind dann in der Regel Freundschaften, die sich irgendwo im politischen Mittelbau abspielen. Wenn Freunde um Spitzenpositionen konkurrieren, ist es oftmals daran gescheitert und zerbrochen.
Wird die Luft dünn.
Ja. Am Ende Ihres Buches, da beschreiben Sie ein paar sogenannte Störstellen. Da nennen Sie zum Beispiel den Fetisch-Fraktionszwang, über den haben wir gerade schon gesprochen, darüber, dass Querdenken unerwünscht sei und auch diese sprachliche Balance zwischen Entgrenzung und Hypersensibilität. Wenn wir irgendwie wollen, dass der Diskurs in Deutschland wieder besser und konstruktiver wird, wenn Sie jeder einen Punkt nennen, was wäre das, was müssten wir als erstes angehen?
Die sprachlichen Dinge, die das Ganze kompliziert machen, kommen ja von unterschiedlichen Ecken. Also ist die AfD beispielsweise versucht ja zu enttabuisieren, schrittweise, indem der Begriff des Völkischen immer wieder eine Rolle spielt bei denen. Auf der anderen Seite gibt es einen Gegenreflex bei Linken, der politischen Linken allgemein, die Dinge auch ein bisschen zu dramatisieren, wie ich finde. Also nicht jede Äußerung ist automatisch immer homophob oder sexistisch oder rassistisch. Da muss man auch ein Stück weit abrüsten. Also gegen die echten Verfehlungen wirklich klar Stellung beziehen, aber auch nicht hypersensibel sein. Weil dann hat man das Gefühl, auf der einen haben viele Leute, glaube ich, das Gefühl, man darf nicht mehr sagen, was man eigentlich denkt. Das ist falsch, ja. Aber es gibt halt im politischen Alltag oftmals Anwerfungen von linker Seite, wo ich glaube, das gibt den Leuten, die so denken, Futter. Und da sollte man, glaube ich, diese Hypersensibilität ein bisschen zurückdrängen. Das wäre sozusagen mein Wunsch.
Also klare Kante an der Stelle, wo es wirklich angebracht ist.
Wo es wirklich angebracht
ist. Herr Knaup, genau. Ihr Vorschlag?
Ja, die Formalisierung der Sprache, würde ich sagen, das Reden in Stanzen, bei denen sich das Publikum schon nach dem zweiten Satz im Grunde abwendet, weil es diese Formalsprache schon 100-mal gehört hat und damit auch nichts mehr anfangen kann. Also da sollten sich Politiker sehr viel mehr Mühe geben, um auch darüber den Kontakt zu ihren Wählern, Wählerinnen wiederherzustellen, der ja an vielen Stellen doch verloren gegangen ist.
Das sagt Horand Knaup. Er hat zusammen mit Peter Dausend das Buch geschrieben, Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Das kostet 22 € und ist bei DTV erschienen. Dankeschön.
Danke Ihnen.